Eigentlich, David hat mich heute Morgen gefragt, are you going to preach? Und erst dachte ich, ja. Und dann dachte ich, ich hoffe nicht, dass ich Worte sage, die original meine Worte sind, sondern dass das, was ich sage, wirklich aufgeladen ist vom Heiligen Geist, dass ich wirklich sein Werkzeug bin. Und das wird mir immer wieder klar, wenn man hier vorne steht, das ist eine Verantwortung, die man nicht hoch genug schätzen kann und auch nicht hoch genug respektieren kann, dass man hier stehen kann, um wirklich Gottes Worte auszuteilen, Gottes Wort zu predigen. Das ist eine hohe Verantwortung, eine hohe Aufgabe. Und heute Morgen wurde auch schon so viel gesagt. Eigentlich hätte ich nach dem Lied heute Morgen sagen können, Mensch, da steckt so viel drin. Da steckt vieles drin, was ich in der Predigt aufgreife. Ich kann eigentlich die Kiste wieder zuklappen und nach Hause gehen. Aber dafür habe ich den langen Weg nicht gemacht und ich höre schon ein Nix da. Der Predigttext für heute, Sacharja 9, Vers 9. Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einen Füllen der Eselin. Und wie wir heute schon verschiedentlich gehört haben, wir feiern heute den ersten Advent. Advent heißt, wurde auch schon gesagt, Ankunft. Dieses Fest wird zwar nirgends im Neuen Testament erwähnt, macht aber dennoch total Sinn. Denn es ist gut, wenn wir uns innerlich vorbereiten, eine Zeit haben, uns klar zu machen und uns bewusst machen, worauf richten wir uns aus, was ist wirklich wichtig in dieser Welt. Und ich finde, gerade in diesem Jahr, wo die Welt vom Terror erschüttert wird, es ist wichtiger denn je, sich ganz auf die Dinge zu konzentrieren, die Bestand haben. Was hat denn Bestand? Wenn man sich so umguckt in dieser Welt, dann könnte man fast meinen, eigentlich hat nichts Bestand. Alles verändert sich, unsere Gesellschaft verändert sich schon seit Jahrzehnten massiv, die Werte unserer Gesellschaft verändert sich. Wer heute christliche Werte vertritt, der gilt als Außenseiter, Exot, Ewiggestriger. Dabei waren diese Werte in den 50er Jahren, ich habe das bewusst gar nicht miterlebt, wie ihr euch denken könnt, aber da waren diese Werte durchaus im Mainstream. Das ist heute nicht mehr so. Und das Einzige, woran wir uns festhalten können, was wirklich Bestand hat, ist unser Gott. Psalm 45, Vers 7 steht, Gott, dein Thron bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein gerechtes Zepter. Und an diesen Gott, da können wir uns halten, denn er hat Bestand. Er ist der Einzige, der wirklich Bestand hat. Und an dem wir uns festhalten können und auch festhalten dürfen. Das ist ja das Gute. Soll ich mal ein bisschen den Text blättern hier? Und dieser Gott, dessen Thron ewig bleibt, von dem hat auch der Prophet Jesaja schon gesehen, als er diesen Text verfasst, über den ich heute predigen werde. Wir bereiten uns darauf vor, am Advent zu feiern, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Und Advent ist deswegen auch für uns alle die Gelegenheit, Jesus nochmal ganz neu in sich aufzunehmen und sich ihm zu öffnen. Advent hat nicht nur die Note, wir feiern, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, sondern auch die Note, wir feiern, dass Jesus in diese Welt wiederkommen wird. Und ich finde, das ist aktueller denn je, daran zu denken, Jesus kommt wieder als König, als Richter, als Herrscher. Schauen wir uns den Text an. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Tochter Zion, Tochter Jerusalem. Müssen wir uns erstmal fragen, wer ist denn das? Wird nicht jeder sofort wissen, denke ich. Im eigentlichen Sinne hat Sacharja damit das Volk Israel gemeint. Aber da wir diesen Text ja von Christus her lesen, können wir uns ganz mit angesprochen fühlen. Denn Paulus hat ja auch schon im Römerbrief geschrieben, wir sind eingepropft in den edlen Ölbaum Israel. wir gehören ebenfalls zur Tochter Zion. Und an uns geht die Aufforderung, sich zu freuen. Da steht nicht, na ja, wenn du magst, wenn ihr danach isst, dann freu dich vielleicht auch mal so. Sondern da steht, freue dich sehr. Jauchze. Das ist ein Imperativ, ein Befehl. Wisst ihr, was Jauchzen ist? Deswegen sage ich ja, also, der hat von mir ja geklaut, hätte ich was gesagt, oder der Heilige Geist hat uns die gleichen Gedanken gegeben. Wisst ihr, was Jauchzen ist? Das ist nicht so die nordisch-hanseatische Variante, sich zu freuen. So, man lächelt ein bisschen und sagt, das ist ja schön. Ja, da freue ich mich. Und die Emotionen, die sind so absolut an der kurzen Leine gehalten, sondern Jauchzen, das ist ein unkontrollierter Ausbruch von Freude. Wenn die Freude so groß ist, dass keine gute Erziehung und keine das macht man aber nicht Ermahnung, das zurückhalten kann. Eine Freude, die unkontrolliert ausbricht. Und verzeiht mir, wenn ich abschweife, ein bisschen einen Exkurs mache vom Text. Wann habt ihr euch das letzte Mal so richtig emotional mit Jubeln und Jauchzen gefreut, dass ihr errettet seid? Ich habe mal nachgedacht und überlegt, dachte so, kann ich das eigentlich von mir sagen? Ich glaube nicht. Bin nicht so der Typ, der so Party macht, vor Freude ausrastet, hier vorne ein Tänzchen hinlegt und jubelt. Wir haben aber jeden Grund dazu. Wir haben Grund dazu, uns zu freuen. Wir sind nämlich errettet und das war völlig, absolut unverdient, unerwartet. Und es war notwendig, weil es die Not, in der wir steckten, gewendet hat. Denn ihr wisst, wo wir landen würden, wenn Gott uns nicht errettet hätte. Es gibt da so einen unschönen Zustand, der nennt sich ewige Verdammnis. Möchte keiner hin. Und wir wären dort völlig verdient gelandet. Denn wir haben gesündigt vor Gott und Gottes Zorn war über uns. Und unser ewiger Tod war beschlossene Sache. Die Konsequenz unserer Abwendung von Gott. Und stell dir vor, du stehst vor einem Abgrund und du wirst gedrängt zu springen und im letzten Moment kommt jemand und sagt, das Urteil ist aufgehoben. Er ist begnadigt. So ist das mit uns. Und so sollte unsere Freude auch über diese Tatsache sein, dass wir nicht hanseatisch sagen, das ist ja schön, da freue ich mich. Sondern wir können jauchzen. Ja? Jauchzen. Zurück zum Text. Zion und Jerusalem sollen sich freuen. Die Aufforderung, jubel und jauchze. Warum? Der nächste Vers gibt Auskunft. Siehe, dein König kommt zu dir. Und ich möchte mal ein kleines Wort aus diesem Text herausgreifen. Siehe. Siehe heißt so viel wie, gib Acht, pass auf. Das, was jetzt kommt, ist sehr, sehr wichtig. Siehe, dein König kommt zu dir. Dein König kommt zu dir. Nicht irgendein König, dein König. Das ist die wichtigste Aussage des Textes. Dein König kommt. Ganz konkret. Jürgen, dein König kommt zu dir. Dein König kommt zu dir. Zu jedem Einzelnen von uns. Dein König kommt zu dir. Er ist nicht nur vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen und das ist gut so, dass er gekommen ist. Er kommt auch heute. Er möchte uns, jedem Einzelnen von uns ganz persönlich begegnen. Und hört das mal ganz bewusst, jeder für sich. Dein König kommt zu dir. Und dieses Siehe, das ist hier ganz wichtig. Pass auf, da Dein König kommt zu dir. Verpass ihn nicht. Sieh hin. Schau, wo er kommt. Er will dir begegnen. Dein König kommt zu dir und guck dich um, dass du sein Kommen nicht verpasst. Dass du nicht zu beschäftigt bist mit irgendwelchen Dingen. Dein König steht vor der Tür und du gehst nicht ran. Dein König kommt zu dir. Es kommt nicht irgendein König, wie der König von Schweden, der zwar ein echter König ist, aber mit deinem Leben nichts zu tun hat, wenn du nicht gerade Regenbogenpresse liest. Nein, dein König kommt zu dir. Und was faszinierend ist an diesem König, er ist so anders als andere Könige. Könnt ihr euch vorstellen, dass Queen Elizabeth sich aufmacht aus dem Buckingham Palace, zieht sich ganz normal an und geht los. Und dann kommt sie zu Mrs. Smith, irgendwo in einem Vorort von London, sagt, hallo, ich komme zum Tee trinken, haben Sie Zeit? So läuft das nicht in dieser Welt. Wenn du die Queen sehen willst, wenn du einen König sehen willst, dann musst du dich um eine Audienz bemühen. Du musst lange anstehen, du musst warten. Man geht normalerweise auch zu einem König. Der kommt nicht zu dir. Nein, der wartet im Palast, ob jemand kommt. Und der ist angemeldet. Nein, dein König kommt zu dir. Du brauchst keine Angst zu haben, dass er keine Zeit für dich hat, weil noch so viele andere da sind, zu denen er gehen möchte, wo er da sein muss. Nee, er hat Zeit für dich. Er kommt zu dir. Und dieser König, der ist anders, ganz anders als die Könige heutzutage, die ja mehr so Aushängeschilder für ihre Länder sind. Was hat der König von Schweden, der König von Holland, die Königin von Dänemark und die Queen, was haben die zu sagen? Im Grunde nichts. Selbst die Queen, und ich war mal ganz enttäuscht, weil ich ein großer England-Fan bin, schreibt ihre Reden gar nicht selber. Nein, die kriegt sie vom Premierminister und dann soll sie sie verlesen. Die hat gar nichts zu sagen. Das, was sie sagt im Parlament, das wird ihr auch noch in den Mund gelegt. Unser König ist ein König, der herrscht. Und wie ist dieser König, der zu dir kommen will? Wie ist der? Was ist das für ein Charakter? Ein Gerechter und ein Helfer. Habt ihr mal gemerkt, dass sich diese Aussagen eigentlich fast widersprechen? Ein Gerechter und ein Helfer. Er ist gerecht, was heißt das? Er, Jesus, hat in seinem Leben alle, und ich betone nochmal, alle Gebote stets gehalten, die das Gesetz Gottes einem frommen Juden seiner Zeit auferlegt hat. Er hat nie einen Fehler gemacht, er hat keine Sünde begangen, deswegen ist er auch ein Gerechter. Und er wird am jüngsten Tag, wenn er wiederkommt, die ganze Welt nach dem Maßstab Gottes richten. Nennst du dich einen Nachfolger Jesu und nimmst es mit den Geboten Gottes, mit seinen Wertmaßstäben nicht immer so ganz genau? Dein König kommt zu dir. Kannst du ihm unter die Augen treten? Kannst du ihm in die Augen schauen? Ich will mal bewusst nicht gleich diese Spannung hier auflösen und sagen, aber ja, er vergibt uns, er ist gnädig. Ja, er vergibt uns, aber es ist keine billige Gnade. Dein König kommt zu dir, stell dir die Situation vor, er setzt sich neben dich und fragt, wie hast du letzte Woche so gelebt? Kannst du ihm in die Augen schauen? Mir wäre diese Frage durchaus unbequem. Wenn er dich fragt, bist du bereit, mir zu gehorchen, mir nachzufolgen, ohne Wenn und Aber, und wirklich so zu leben, wie ich das möchte. Und dann bedenkt, wenn er sagt, so zu leben, wie ich das möchte, er ist ein Gerechter ohne Fehler. Und sein Anspruch an uns ist nicht minder hoch. Steht in der Bibel, wir sollen werden wie Jesus. Aber gleichzeitig, das ist die zweite Seite, er ist ein Helfer. Er, der gerecht ist, der ganze Nachfolge von uns will, der Halbherzigkeit verabscheut, der weiß, dass wir das nie schaffen werden, ihm 100% nachzufolgen, solange wir in diesem Leib leben. Er ist ein Helfer. Er verlangt nicht nur, dass wir auch Gerechte sind, wie er gerecht ist, sondern er hilft uns dabei, dass wir ihm nachfolgen können. Denn er hat im Grunde alles, was nötig dafür ist, schon erledigt. Er ist in diese Welt gekommen. Er hat das Leben eines Menschen gelebt. Er hat alles an Versuchungen, was man sich nur denken kann, durchgemacht. Er weiß, wenn wir sagen, Herr, das ist schwer gerade, dann weiß er ganz genau, wovon wir reden. Und er hat es geschafft und ist stark geblieben, hat es immer durchgehalten. Und am Kreuz hat er dann noch unsere Schuld, die vergangene, die gegenwärtige und auch die Schuld, die wir noch begehen werden, ans Kreuz genommen und getragen und ist dafür gestorben. Und dadurch können wir, wann immer wir sündigen, kommen und sagen, vergib mir. Und das tut er. Dadurch, dass wir ihn in unser Leben gelassen haben, sagen, Herr Jesus, zieh in mein Herz ein, du sollst mein König sein, hat er uns seinen Heiligen Geist gegeben. Warum? Damit wir nicht aus eigener menschlicher Kraft und ihm nachfolgen müssen, denn da ist das Versagen vorprogrammiert. Wenn ich aus mir heraus versuche, gut zu sein, oh, das geht vielleicht eine Stunde gut, dann kommt mein Sohn an, ich bin am Telefonieren, Papa, 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 du musst mal, und ich, siehst du nicht, dass ich telefoniere? Die erste Reaktion wäre, und dann bin ich schon wieder reingefallen. Wir können nicht aus unserer eigenen Kraft Jesus nachfolgen, nicht mal in diesen Kleinigkeiten. Wir werden versagen. Deswegen ist der Heilige Geist gekommen, damit wir nicht aus uns heraus Jesus nachfolgen müssen, sondern dass wir sagen können, komm Heiliger Geist, das musst du in mir machen. Du bist die Kraft Gottes, die in mir lebt. Mach du das in mir. Mach du Jesus in mir groß. Verherrliche du Jesus in mir. Das ist die tiefste Botschaft vom Advent. Jesus wurde Mensch, wurde selbst versucht, ist niemals gefallen und hat am Ende unsere Schuld an einem römischen Kreuz getragen, um danach siegreich als Herrscher und König des Alls wieder aufzuerstehen. Er hat als unser Helfer die Macht der Sünde gebrochen durch seinen Tod. Und er hat den Teufel besiegt, er hat den Tod besiegt und er hat uns Vollmacht gegeben, in ihm durch den Heiligen Geist der Sünde zu widerstehen. Und jetzt komme ich wieder zurück auf diesen ersten Vers. Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze über das, was unser Helfer und Retter für uns getan hat. Und das soll nicht bei uns stehen bleiben. Damit verbunden ist der Auftrag, unseren König bekannt zu machen. Gerade die Leute, die ihn nicht kennen, und das sind viele, zu sagen, der König kommt. Und zu uns kommen so viele Leute gerade, die vertrieben werden aus ihrer Heimat und die haben ein falsches Bild vom Herrscher des Alls. Ein falsches Bild von Gott im Kopf. das Bild eines gleichgültigen Herrschers, von dem man nie weiß, wann er zufrieden ist, wann es genug ist, wann sie genug geleistet haben. Wusstet ihr, dass ein Muslim nie sagen kann, ich werde eines Tages im Paradies sein? Er hofft darauf, aber hat nie die Gewissheit. Die kennen nur dieses Bild von Gott aus dem Koran und unseren, ihren König, der ganz anders ist, den kennen sie nicht. Der König, der zu ihnen kommen möchte als Gerechter und als Helfer. Und Leute, diese Leute haben ein großes Bedürfnis, wirklich, dass Gott mit ihrem Leben zufrieden ist. Die haben eine Sehnsucht, so zu leben, wie Gott es möchte. Und sie brauchen diese Botschaft, dass ihr König gerecht ist und einen hohen Anspruch hat, aber auch ein Helfer. Und der ihnen helfen möchte, so zu leben. Und viele suchen genau das, weil sie von dem Gottesbild, das sie kennen, enttäuscht sind, denn sie mussten teilweise vor ihren eigenen Glaubensgeschwistern fliehen. Und zu ihnen will ihr König kommen und lasst uns diese einmalige Gelegenheit ergreifen, sie mit diesem König bekannt zu machen. Mir ist neulich mal bewusst geworden, seit Jahrzehnten beten Christen für dieses 2040 Fenster. Wisst ihr, was das ist? Die geografische Region, wo die islamische Welt lebt. Eine Region, die unzugangbar war fürs Evangelium. Du konntest dich da nicht hinstellen und predigen. Es ist verboten in vielen Ländern. Und jetzt kommen diese Leute hierher. Eine einmalige Chance für uns als Gemeinde, wach zu werden und zu sagen, das ist unser König und den wollen wir euch bekannt machen. Dieser König, der ist eben anders als andere Herrscher. Er kommt nicht als reicher Herrscher auf einem Kamel. Er reitet auf einem Esel, auf einem jungen Füllen der Eselin. Er kommt nicht auf einem Kamel, dem Mercedes des alten Orients. Nein, er reitet auf einem Esel. Einem Esel. Er kommt als Armer zu uns. Ein König, den wir trotzdem er Herrscher des Alles, trotz der Tatsache, dass er total gerecht und fehlerlos ist, das ist ein König, den wir nicht zu fürchten brauchen. Diese Beschreibung, dass er arm ist und auf einem Esel reitet, das widerspricht dem, was wir gemeinhin so von einem König denken. Könige sind reich, prunkvoll, zu damaligen Zeiten im Hermelin gekleidet, heute laufen sie im Anzug von Armani rum, mit einer teuren Seidenkrawatte, perfekter Kleidung, Nadelstreifenanzug. Und das ist gleichzeitig auch so ein bisschen angsteinflößend. Stell dir vor, du stehst für jemand, der so ein König ist, und dann fragst du dich, Mensch, sitzt meine Krawatte eigentlich richtig? Sieht mein Hemd nicht ein bisschen zu zerschlissen aus? In meinem Sakko ist ein Mottenloch. Was soll der König denken? Nein, er kommt arm und demütig zu uns. Er reitet auf einem Esel. Er kommt, wie wir sind. Das normale Volk. Und das macht ihn nahbar. Vor so einem König braucht man keine Angst zu haben. Er stellt sich mit uns auf eine Stufe. Um es auf heute runterzubrechen, er kommt nicht im teuren Nadelstreifenanzug von Armani, er kommt mit einem Pullover von C&A. Er kommt als einer von uns. Man kann sich das so einen König sehr schwer vorstellen. Aber genau diesen König haben wir. Jemand von uns und doch unser König. Und ich möchte euch einladen, sich diese Adventszeit bewusst darauf einzulassen, diesen König, unser Herz zu öffnen, damit er neu einziehen kann. Lass uns diese Adventszeit ganz bewusst mit diesem König verbringen. Denn diese Welt kam, um uns zu retten. Lass uns diese Adventszeit nutzen, diesen König bekannt zu machen. Denjenigen, die ihn noch nicht kennen. Lasst euch doch mal vom Heiligen Geist leiten, mit wem ihr über den König der Könige reden könnt. Advent, Weihnachten ist die perfekte Gelegenheit dazu. Denn wir feiern ja, dass dieser König zu uns kommt. Amen.